Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Apropos Tech. Hallo Heiko.
Hallo Daniel.
Heute, sage ich, wird spannend. Heiko hat die aktuellsten News mitgebracht und ich werde dir zeigen, wie du, ja, zumindest erklären, wie du programmieren kannst, ohne Programmierer sein zu müssen. Heiko, was gibt's Neues?
Ich freue mich schon auf das spannende Thema. Lovable ist, glaube ich, deine App, die du nutzt, Coding ohne coden zu können. Sehr, sehr spannend. Erstmal aber ganz kurz zu den News. Wir hatten ja die letzten Wochen schon gewitzelt, dass jetzt irgendwie permanent neue Rekorde kommen. Und ja, jetzt ist Meta dran. Also Meta hat das neue Modell Llama 4 vorgestellt. Und Varianten von Llama 4 sind in diesen üblichen Vergleichscharts jetzt laut Meta ganz oben wieder. Also wir haben einen neuen Rekordhalter, aber es ist auch wieder nur so ein bisschen und auch nur in Einzelbereichen. Also es ist jetzt, wie wir auch schon gemutmaßt haben, die großen Sprünge bleiben so ein bisschen aus. Spannend ist natürlich bei Meta, dass das Open-Source-Modelle sind. Also das ist der große Unterschied zu den Modellen, über die wir die letzten Wochen gesprochen haben, zu Gemini und ChatGPT und so weiter. Das ist die Besonderheit. Das macht Meta nicht ohne Not, sondern die machen das, denke ich, weil sie halt ziemlich spät an dem Thema dran waren und irgendwie da so ein USP gesucht haben. Das ist jetzt halt hier der USP, Open Source. Es gibt
Kleine Ergänzung dazu. Wir hauen hier so einfach runter mit so Themen wie Open Source und das ist den meisten von uns oder vielen Zuhörern hier sicherlich auch ein Begriff. Aber ich will trotzdem nochmal die Leute abholen, die nicht so ganz techy sind. Open Source ist eben das, offener Quellcode heißt das, vereinfacht gesagt. Und für uns ein bisschen technikaffinen Online-Unternehmer ist das immer auch eine Chance, ich sag mal, eigene Produkte auf der Basis von anderen zu entwickeln. Und je nachdem, wie die Open-Source-Lizenz ausgestaltet ist, und ich mutmaße mal, es ist eine MIT-Lizenz bei Facebook, dass man damit quasi wirklich alles machen kann und die voll selber vermarkten kann. Also man kann das nehmen, einen kleinen Anstrich geben und dann selber verkaufen. Und es hat natürlich noch den Vorteil, wenn man weiterentwickeln will, selber, dass man da eben auch rankommt. Und es ist ein ziemlich großer Trend gerade, dass viele Open Source auch geht.
Wir hatten das beim Thema DeepSeek. DeepSeek basierte ja auf einem früheren Llama-Modell. Und Open Source hat hier eine Einschränkung, das kann ich schon mal vorwegnehmen. In den Bedingungen steht, ich glaube, wenn du über 700 Millionen aktive User pro Monat hast, dann musst du Meta fragen. Also das ist gerichtet an eine sehr kleine Zahl von Firmen, die wir alle kennen. Ist deswegen technisch kein Open Source, weil es eine Einschränkung gibt, aber in der Praxis für die allermeisten Zwecke ist es wohl doch Open Source, außer für Google, Apple und keine Ahnung. Das war es wahrscheinlich mit der Liste so ungefähr.
Also genau das, was ich da wahrgenommen habe, ist dieses ellenlange Kontextfenster. Das ist irgendwie so eine der Besonderheiten, oder?
Genau. Also es gibt die verschiedenen Modelle. Scout ist quasi das kleine, in Anführungsstrichen, Modell, läuft auf einer GPU. Also wir reden hier, wie gesagt, immer davon, du lässt es auf deine Maschine runter und lässt es lokal laufen, auch als Option. Hat aber 10 Millionen Token-Kontextfenster. Ich erinnere mich, dass es bei Gemini, dass die 1 Million so viel war, oder? Vor 2 Wochen?
Ich glaube, das war dann schon, ich habe die Zahlen da ein bisschen aus dem Blick verloren, aber die Grundfrage ist halt, wie viel merkt sich das System vorher? Und hier wurde wieder ordentlich was draufgesetzt. Ich glaube, 2 Millionen. Ich glaube, 2 Millionen war es.
Irgendwie sowas in dem Bereich jedenfalls. Also da ein großer Step nach vorne. Multimodal, versteht Text und Bilder, auch, also Eingabe per Bilder, das ist ja auch inzwischen Standard. Also es sind natürlich auch viele Sachen Standard inzwischen. Ist für Recherche gedacht. Es haben jetzt alle ihre Versionen von Deep Research, kommen wir auch gleich noch dazu bei Microsoft, die das jetzt auch können. Also das ist jetzt auch so ein Trend, den jetzt alle irgendwie machen. Das ist das Modell Scout. Das ist quasi das kleinere Modell. Dann gibt's Maverick. Das ist das Modell, was in dem Bereich GPT 4.0 oder Gemini 2.0 Flash ist, also eine Nummer größer. Und auch das Modell, was wohl diese Rekorde eben aufgestellt hat. Auch hier wieder multimodal. Interessant ist das Thema Experten. Ich verstehe das so, 128 Experten, dass das Modell früher entscheidet sich für eine Richtung und weniger quasi über die Kraft irgendwie alles ausrechnet. Ist das grob richtig?
Ich glaube, das war ja, also ich glaube, das ist ziemlich grob richtig erklärt, wenn auch das gemeint ist. Und da gehe ich mal von aus, ich bin noch nicht so eingestiegen, aber das war ja der Grund, warum DeepSeek so tolle Leistungsdaten hatte, weil die eben gesagt haben, wir nutzen jetzt nicht ein universal großes System für jede einzelne Frage, sondern wir klären erstmal, ist das jetzt eine mathematische Frage, eine logische Frage oder hat irgendwas mit Text zu tun, und dementsprechend weisen wir das dem richtigen Modell zu. Und hier scheint dann ja noch mehr drin zu sein. Ich glaube, bei DeepSeek waren es irgendwie eine Handvoll oder 7 und hier sind es 140 oder so. Okay.
128 oder scheinbar, ja. Also interessant, das ist quasi die Idee, dass die Modelle auch effizienter werden, was wir ja auch schon als Trend die letzten Wochen, wie gesagt, ausgelöst durch DeepSeek ein bisschen hatten, dass man also nicht immer nur quasi mit reiner Rechenpower das löst, sondern eben auch ein bisschen smarter. Dann gibt's im Hintergrund noch das Modell Llama 4 Behemoth, das ist quasi das Basismodell, dann noch abgeleitet sind. Zuckerberg, das am höchsten performende Basismodell der Welt. Und das ist quasi das große Ding, also wahrscheinlich GPT 4.5, was im Hintergrund jetzt aber noch läuft quasi. Und das, was wir jetzt haben, sind quasi Auskopplungen daraus. So habe ich das verstanden. Daran sind sie noch am Arbeiten. Das ist das sehr starke, sehr große Modell, was dann wahrscheinlich eben jetzt auch, was in den nächsten Wochen dann erscheint und was auch wieder in verschiedenen Benchmarks die Modelle ChatGPT 4.5 in dem Fall übertreffen soll und Claude Sonnet 3.4, was ja das beste Modell von Claude ist.
Wo findet das denn statt? Also klar, wenn es ein Open-Source-Modell ist, ich kann es irgendwo runterladen, aber ich bin da selber jetzt noch nicht eingetaucht. Wo kann der Otto noch...
Du kannst jetzt auf der Webseite, es gibt einen Link, wo du Scout und Maverick runterladen kannst und bei dir lokal betreiben kannst. Wir hatten ja, glaube ich, mal LM Machine mal thematisiert vor ein paar Wochen. Auf seinem Laptop kannst du das Ding betreiben lassen, natürlich dann entsprechend langsam, oder in deinem Rechenzentrum etc. Das geht jetzt. Oder ein Biomod wird wohl gearbeitet, gerechnet. Das ist demzufolge natürlich auch aktuell nicht verfügbar. Da rechnen gerade, wie hier steht, 32.000 GPUs dran, das Modell eben zu vervollständigen. Und ja, das machen ja alle großen parallel eben auch noch, wie jetzt auch gerade ChatGPT an 5.0 wahrscheinlich gerade eben rechnet und die Polklappen den Klimawandel entsprechend befeuert nebenbei.
Aber ich frage nochmal nach, da gibt's also nicht irgendwie, ich sag mal, so eine Chat-Oberfläche, wo man damit mal in dieser ganz normalen Form als Endkunde mal so ein bisschen ausprobieren kann?
Ich glaube aktuell nicht. Okay. Was parallel passiert, das merken Meta-User, das ist auch noch eine Weiterentwicklung bei Meta, ist ja, dass die ganzen Meta-Apps jetzt alle diese AI-Tool-Varianten bekommen. Oder die Suche wird ausgetauscht durch eine KI-Funktion. Ob das viel Sinn macht bei Instagram, wo du zu 90% halt ein Profil suchst, weiß ich nicht, aber das wird gemacht. Wie üblich bei Meta sind das alles Split-Tests. Auf meinem einen Installation ist es aktiv, auf der anderen nicht, etc. Aber das kommt auch. Aber ich glaube, das sind noch nicht die neuen Modelle nach meinem Verständnis. Da bin ich aber nicht 100% sicher. Aber es ist aktuell nicht so, dass du hingehst und sagst, ich dattle damit ein bisschen rum, sondern das ist im Wesentlichen jetzt gedacht für, ich packe das auf meinen Server und mache damit dann eben mein Whatever. Also sicherlich interessant, vielleicht auch für euch als Quentin unter Umständen, wenn ihr da an dem Thema dran seid, hier ist dann gleich mit dem neuen Modell zu arbeiten, statt mit den älteren.
Ja, ein bisschen Einschränkungen, sagst du, 700 User, das ist ja irgendwie, aber ja klar, was sollen sie machen? Das wäre auch irgendwie, das ist dieses Risiko bei Open Source. Und das ist übrigens auch schon ein Risiko bei White Label Angeboten, wenn da auf einmal einer kommt, der 10-mal geiler in Marketing ist als du.
Wir haben es ja gesehen bei DeepSeek. DeepSeek hat da ein bisschen Meta die Butter vom Brot genommen letzten Endes und hat einen Hype erzeugt auf Basis von der Arbeit und von dem Geld, was Zuckerberg investiert hat. Ja. Ganz offensichtlich. Das passiert dann. Das ist zwingend. Dass es nicht Google und Apple sein soll, da verstehe ich Meta ein Stück weit. Das macht irgendwie durchaus Sinn. Es ist dann eben dadurch streng genommen kein richtiges Open Source, weil es diese Einschränkungen gibt.
Dann haben wir noch das Thema Microsoft Copilot Event, haben wir ja noch als Stichwort. Dieses Thema Copilots, hast du schon gespielt? Was ist da die News? Sorry.
Da habe ich ein bisschen rumgespielt. Microsoft ist ja auch noch im Rennen logischerweise und sollte man auch im Auge behalten. Interessant an Microsoft ist ja, dass es eben den Zugriff auf ChatGPT hat, durch diese Investments, die sie dort getätigt haben. Gleichzeitig aber auch Microsoft ist, also einer der größten Konzerne der Welt, gegenübergestellt. Microsoft hat ungefähr 230.000 Mitarbeiter, OpenAI ungefähr 7.000. Also jetzt rein, was ich leisten kann an Softwareentwicklung, ist natürlich Microsoft nicht zu unterschätzen. Die machen es seit 50 Jahren. Die haben parallel zu dem Event auch 50 Jahre gefeiert tatsächlich. Und haben sie immer wieder neu erfunden. Da muss man auch mal auch anerkennen tatsächlich. Es gab ja Phasen, wo Microsoft so ein bisschen weg war, aber jetzt sind sie stärker denn je. Also auch da interessante Firma tatsächlich. Und was die halt machen können, und das haben wir auch schon thematisiert vielfach, ist halt dieses Ding, statt im Chatfenster irgendwie mit dem hin und her zu schreiben, in meine Plattformen die KIs zu integrieren. Das hatten wir letzte Woche beim Thema Gemini in Google Workspace gesprochen. Da ist natürlich Microsoft noch besser aufgestellt. Windows halt mit Copilot-Button als Beispiel oder Office oder Team. Das sind ja alles Monopole fast, Team nicht ganz, aber Windows und Office sicherlich. Das heißt, das Potenzial, Produkte in den Markt reinzudrücken, indem es einfach den fetten Button gibt oder Funktionen nur noch mit Copilot funktionieren, sind natürlich extrem stark ausgeprägt bei Microsoft. Ansonsten hat jetzt, es gab vor ein paar Tagen eben dieses Update. Es gibt neue Funktionen, die angekündigt wurden. Das eine ist, das ist ein großer Trend, das Gedächtnis, dass Copilot sich Dinge über dich merkt, deine Interessen, deine Vorlieben, das hatten wir angesprochen, schon bei anderen Plattformen, ist natürlich sehr, sehr interessantes Thema. Ist das, was auch potenziell dann Google besonders gut machen kann und was Apple potenziell gut machen könnte, weil auf den Smartphones die Daten persönlicher sind als auf den Laptops heute, würde ich sagen, grob. Aber das ist das, was Microsoft macht. Also der Copilot merkt sich deine Vorlieben, deine Interessen und hat das eben als weiteren Kontext mit dabei. Hat aber eben nur den Kontext, in Anführungsstrichen, den du in Windows hast und hat halt nicht den Zugriff auf iOS und Android, was da, glaube ich, eine Lücke dann einfach bedeutet letzten Endes.
Ich habe da so eine alte News im Kopf, wo es darum geht, dass so ein Copilot, ich sag mal, fortwährend Screenshots macht von dem, was man macht, sich, ich sag mal, deine Browser- und Computerbewegungen merkt und einen dann, ich sag mal, wiederholende Tätigkeiten abnehmen kann. Ist das das auch oder findet dieser Begriff Copilot eigentlich nur die AI-Bezeichnung für Microsoft? Ja. Okay.
Also Copilot ist irgendwie alles, so wie bei Google Gemini alles ist, von du laberst mit deinem Android-Phone zu du machst die Research. Was du meinst ist, es gab, ich glaube von Windows 11 gab es diese Funktion, quasi, das war gedacht als Gedächtnis, du machst Screenshots und du kannst dann halt fragen, weiß ich nicht, was habe ich vor 3 Tagen für angeschaut von mir aus. Also ähnlich wie eine Browser-History, nur fürs ganze Betriebssystem. Da gab es Datenschutzprobleme, das wurde auch schnell wieder eingestellt, soweit ich weiß. Dieses konkrete Feature war, glaube ich, auch noch nicht auf diesem Track, wo Microsoft jetzt ist mit Copilot, aber das war eine Funktion. Das ist, glaube ich, aber hier tatsächlich nicht unbedingt mit gemeint. Also dieses Thema, dass der Rechner permanent aufzeichnet, was du machst, da sind sie ein bisschen zurückgezuckt. Wie gesagt, Datenschutzthematiken, das wurde, glaube ich, auch im Klartext gespeichert auf deiner Installation, was dann auch nicht ganz ideal ist. Das gibt's nicht. Es gibt aber tatsächlich Vision als Feature, wo du aber, glaube ich, dann triggern musst, weiß ich nicht, du schaust dir ein Bild an und dann kannst du halt dazu Fragen stellen. Ansonsten gibt es deine Lieblingsthema, das Agentische. Es gibt Copilot Actions, wo der Copilot rausgehen kann und im Browser, weiß ich nicht, dir ein Auto mieten kann, Konzerttickets kaufen kann.
Now we're talking.
Das
Now
ist
we're
auch talking. Genau. Das ist Trigger. Genau. Also Actions ist auch ein Feature. Bei diesen ganzen Funktionen, das ist alles so angekündigt und demnächst fertig, teilweise jetzt schon fertig, teilweise in Arbeit. Es ist ein Teil tiefere Integration, es ist ein Teil Nachholen von Funktionen. Es gibt auch die Research jetzt in Copilot. Was macht die Research? Es wird dich überraschen. Es analysiert große Mengen an Webseiten und Dokumenten und gibt die Ergebnisse. Haben wir noch nie, glaube ich, von gehört, von so einem Feature.
Haben wir noch nie von gehört, aber ich will mal eine Kleinigkeit sagen. Selbst im Bau von AI-Agents kann das eine mega heilende Funktion sein, weil wenn du halt eine Agents baust und dort kommunizieren halt mehrere Geschichten miteinander und ein Fehler, der sich irgendwo einschleicht, zieht sich halt durch. Ja, ich habe ja ein bisschen erzählt, wo wir bei Quenten so hinschauen, diese, ich sag mal, Standard-B2B-Themen wie Lead Discovery und Datenanreicherung und Lead Scoring. Und ich weiß nicht, wie lange wir hier schon sprechen, aber es ist noch immer nicht fertig. Aber das, was so einen riesigen Qualitätssprung reingebracht hat, war eben, dass man gesagt hat, so hey, ich schmeiß jetzt nicht nur diesen Prompt mit dieser Anfrage ans LLM, sondern ich suche mir das richtige LLM raus, beziehungsweise nutze Deep Research. Ist ja auch kein Wunder, wenn ich dort zum Beispiel einen einzelnen Firmennamen oder eine einzelne Person eingebe und sage, hol mir mal alles raus, was du da rausholen kannst. Und das Ding durchsucht hunderte von Webseiten. Also viel genauer kann es ja nicht sein. Da bewahrheitet sich also das, dass diese Nähe an der Wahrheit dann doch für bestimmte Anwendungsfälle hier sehr, sehr relevant ist. Also vielleicht auch nochmal das, um mal hier so schon als kleines Vorwort zum Thema Softwareentwicklung so zu kommen. Also wir fragen uns ja mal hier, wo findet AI statt? Und das ist in den Tools, wo das immer mehr den Weg hineinfindet. Ja, ich habe es jetzt auch gesehen vor ein paar Tagen bei WhatsApp, eben in diesem Suchfeld ist ein AI-Chat. Und ich habe nach einer Person gesucht, und irgendwie auf Enter gedrückt und dann habe ich mit der falschen AI mit dem Namen auf einmal einen Chat gehabt. Also man hat da letztlich auch so einen Chatverlauf, wo man seine AI drin hat. Aber der dritte Weg, wie AI funktioniert, das ist natürlich über Schnittstellentechnik. Also das, was ich irgendwo in ein Chatfenster eingeben kann, also einen Text und die Auswahl des Modells und der Tiefe der Verarbeitung, genau dieselben Funktionen, die kann man halt auch über eine Schnittstelle abrufen. Also da kann also Webseite A mit Webseite B kommunizieren und so werden dann prinzipiell solche Agenten aufgebaut.
Wir können auch eigentlich zu deinem Thema kommen, vielleicht noch ein Aspekt. Also Copilot ist ja auch sehr, sehr stark in GitHub, also Thema Softwareentwicklung, da ist Microsoft ja auch sehr stark aufgestellt. Da hilft es Entwicklern dabei, besseren Code zu schreiben oder sich quasi Code-Schnipsel zu sparen, weil es die KI macht. Was du dir angeschaut hast, geht aber dann nochmal einen Schritt weiter, indem es auch unser eins, sage ich mal, ermöglicht, Software zu entwickeln. Man nennt das Ganze Vibe-Coding, soweit ich weiß. Stichwort Lovable als Plattform, damit hast du rumgespielt die letzten Tage.
Ich sag mal,
wie sind da deine Erfahrungen?
Ich habe so weit rumgespielt, dass ich auf jeden Fall mein Credit Limit aufgebraucht habe von dem mittleren Account. Und du hast eigentlich gerade ein sehr elementares Thema getriggert, GitHub. Und wenn man Entwickler ist, dann weiß man viel mehr damit anzufangen, als wir jetzt noch mit dem jetzigen Stadium. Aber wir sind irgendwie jetzt in einer gewissen Phase, wo ich glaube, wo auch immer mehr Leute in kürzester Zeit sich einen GitHub-Account zulegen werden. Nochmal ganz kurz mein Verständnis von GitHub. Du bist Entwickler, Dort kannst du deinen Code ablegen und vor allen Dingen kannst du deine Code-Ergebnisse dort auch mit anderen teilen. Und wenn wir
und
zum
du
Beispiel.
Kannst vor allem auch Zwischenschritte dokumentieren,
Ja.
Veränderungen.
Genau, also kannst deine ganze Entwicklung mit mehreren Leuten dorthin verlagern und hast vereinfacht gesagt ein ordentliches Ablage- und Revisionssystem dort mit dabei und viele, viele Funktionen. Also zum Beispiel für mich ist GitHub immer, wenn sich ein Programmierer bewirbt bei uns, wir checken oder zumindest ich schaue ins GitHub, ja in den GitHub-Verlauf, ob diese Person überhaupt was macht. Ja, also einen guten Programmierer zu erkennen, ist schon mal eine interessante Sache, wenn man sieht, diese Person macht was. Und übrigens auch mal umgekehrt, wenn jemand da draußen ist und mit Programmiersachen liebäugelt, es ist im Endeffekt ein richtiges Resümee, dass da überhaupt etwas drinsteht, dass da was passiert ist. Und wir leiten jetzt hier mal über, genau wie du sagst, zu dem Thema Lovable. Das ist ein Tool, mit dem ich mich beschäftigt habe. Ich möchte hier ein bisschen ausholen. Stichwort ist hier Vibe Coding. Ich weiß nicht, ob sich dieser Begriff langfristig etablieren wird, aber in Deutsch vereinfacht gesagt, Programmieren ohne Programmierkenntnisse. Man kann Software, Webseiten, irgendwelche Skripte, Browsererweiterungen und so weiter bauen, indem man einfach nur einen kleinen Prompt eingibt. Und wir sprechen hier ja eben auch um diese Sache, wie, was hat AI mit unserem Business zu tun? Und dort gibt es eine ganze Menge an Geschäftsideen, die aufkommen. Ja, also dieses Thema Agents. Ich sehe Armeen von Leuten, die irgendwelche coolen Agents bauen und die verkaufen. Das ist das Thema AI-Beratung, ja, oder eben dieses Bauen von Agents bei anderen. Ich glaube, riesiges Thema, rennt man oft eine Türen ein. Genauso wie Schulungen, genauso wie Content-Produktion. Aber in der Zukunft glaube ich, jetzt wo ich einmal in der letzten Woche wirklich intensiv erlebt habe, wo die Power sind, auch wo die Schwächen sind, da kommen wir auch noch zu, kann ich mir richtig gut vorstellen, dass du auch als, ich sag mal, Entwicklungsbude deine ein, zwei Leute da sitzen haben willst, die Vibe-Coding machen, weil damit sind wilde Ideen von uns viel schneller umgesetzt und wird nicht immer gleich so ein riesiges Projekt von und Sachen bekommen, kann man auch mal anfassen, ziemlich schnell.
Kannst du es vielleicht mal ein einfaches Beispiel zum Start geben?
Der simpelste Teil ist, wo beginnt Programmieren? Du willst eine Webseite haben und du willst auch eine Webseite inklusive Texte haben. Und dann kannst du dort eingeben, hey, ich möchte ein Professional Service machen zum Thema Firmengründungen in dem und dem Land. Das hat die und die Vorteile. Recherchiere mal ein bisschen selber und baue mal eine richtig schöne Webseite dazu. Enter. Und bei Lovable kommt da tatsächlich etwas raus, ja, was schon erstaunlich gut aussieht. Also die haben da ja natürlich auch ihr Prompt Engineering. Übrigens im Vergleich zu Manus wunderschön, ja. Also Manus stellt dir auch ganze Projekte hin, aber wenn du dir da das Design und so weiter anschaust, das ist alles nicht wirklich schön. Aber auch Kleinigkeiten, wo man so auch als Normalsterblicher dran scheitern würde, wie eine Schnittstelle programmieren oder wie ein Interpretationstool für ein Webseitenformular zu schreiben. Also die Möglichkeiten sind unendlich und wie gesagt, da kommen wir auch noch zu den Problemen und Vorteilen, die ich hier gut ausgearbeitet habe, aber ich möchte hier etwas wecken an dieser Stelle. Erstmal, wir erleben ja gerade grundsätzlich mit AI eine technische Revolution und je nachdem, wie alt du als Zuschauer bist, erlebst du das so und so. Ja, also in unserem Alter, oder ich kann jetzt nur von mir sprechen, ja.
Ich bin da 20 Jahre jünger als du.
Du bist nur 20 Jahre älter. Nee, ja. so viel nicht, ein ganz bisschen. aber ich sag mal, das Internet, um das so richtig in der Gänze businessmäßig zu begreifen, da war ich damals zu jung. Ja, also wo das Internet rausgekommen ist, da habe ich noch nicht Geschäftsmöglichkeiten im Internet gesehen. Dieses ganze Dotcom-Bubble-Zeug ging in großen Zügen an mir vorbei aus der Business-Perspektive. Und wir haben jetzt mit AI finde ich, haben wir jetzt eine einmalige Chance, wieder an einer technischen Revolution dabei zu sein. Und da stehen wir komplett am Anfang. Und ich habe ein bisschen, Heiko, so ein kleines Déjà-vu, was auch die Leute hier ein bisschen dazu animieren kann, jetzt das kleine Zeitfenster zu nehmen, was einen hier wirklich einen Vorteil bringen kann. Denn wir beide haben, also irgendwie 2006, 2007, so richtig dann mal realistisch, auch mal uns wirklich mit dem Thema Online-Marketing befasst. Rückblickend mit total den Quatschsachen und auch verlaufen mal rechts und mal links. Aber wie soll man es wissen? Man war jung, brauchte das Geld und hat Möglichkeiten gesehen. Ja? Und das ist auch gut so. Und ich glaube, wir sind jetzt in genau so einer Zeit. Da ist eine neue Technologie da. Wir wissen nicht, wo in 5 Jahren wer damit Geld verdient. Und es ist irgendwie so, hier hat man eine Chance, mit dabei zu sein. Und hier hat man eine Chance, wenn man sich die generelle gesellschaftliche Durchdringung anschaut, also wenn hier ein Zuschauer bis hierhin gehört hat, dann hat er wahrscheinlich AI schon mehr benutzt als 90% der Leute da draußen es sowieso tun. Also wir stehen wirklich ganz am Anfang und ich sag mal so, ich kann ja, ich spreche für mich, ja, also ich war zu der Zeit sicherlich auch nicht der Schlauste, aber relativ früh dabei beim Thema irgendwelche Informationsprodukte neben normalen Büchern im Internet zu verkaufen. Und nur die Tatsache, dass wir früh dabei waren, hat sich für uns gelohnt, denn es werden so viele Fehler verziehen, wenn man in so einem Markt drin ist, in so einem Segment, wo so viel Sog ist. Und ich glaube, dass es hier und ja, deswegen glaube ich, dass hier wirklich eine tolle Geschichte passiert, was so vergleichbar ist, so wie wenn man im Krypto, im Bullmarket dabei ist. Ja, wenn es die ganze Zeit nur bergauf geht, dann kann man auch schwer verlieren. Und ich glaube, so ein bisschen ist das auch hier.
Ich denke auch, jetzt ist das Zeitfenster, auch an alle, die zuhören, also ein Grund mehr, sich damit zu beschäftigen und eben auch das Zeitfenster zu nutzen. Und was du eben gesagt hast, ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Vielleicht haben wir das Gefühl, das ist schon irgendwie wieder durch, aber bis das in der breiten Masse ist, da vergehen dann auch nochmal Jahre. Also wie du gesagt hast, die jetzt hier zuhören, die sind wahrscheinlich irgendwie die Top 10% oder für mich ist auch Top 1% von den Leuten überhaupt. Also insofern dranbleiben und überlegen, wie man das nutzen kann, einfach diese Welle, die wir jetzt haben.
Genau, und in seinem Feld, ja, also wenn man im Bereich Wissenschaft ist, hat das eine große Bedeutung und wir sprechen halt hier als Internetunternehmer, wo eine gewisse technische Affinität da ist, jeder von uns hat irgendwie seine Programmierer ein bisschen am Arbeiten, aber das Tolle ist, ich habe ja schon in der letzten Folge erzählt, unbedingt die auch nochmal reinziehen. Da sind wir wirklich über viele, viele Tools gegangen. Und übrigens gerne ein Like und Kommentar hinterlassen. Darüber freuen wir uns riesig. Das ist das Thema, wir haben es hier mit geringen Eintrittsbarrieren zu tun und einer dieser Unterthemen, die sich hier entwickeln in unserer Branche und letztlich in jedem Unterbereich auch, ist dieses, ich bleibe beim Wort, Vibe Programming, Programmieren ohne Programmierkenntnisse. Und wie ich gerade schon gesagt habe, man gibt prompt ein, man kommt zu einem Ergebnis und das, was man dort im ersten Schritt sieht, ist auch wirklich beeindruckend und toll. Wenn man dann aber so ein bisschen eintaucht, dann merkt man auch, wo die Probleme sind. Und darauf will ich jetzt hinweisen, weil mein Ratschlag an dich ist unbedingt, schau dir dieses Thema an. Wir haben es jetzt hier schon mehrfach erwähnt. Das Tool, was ich dafür benutzt habe, heißt Lovable, also liebenswert.dev, lovable.dev. Es gibt analog dazu vermutlich diverse andere Tools. Also das soll jetzt nicht heißen, dass das einzig Richtige dafür ist. Aber bei den paar, die ich ausprobiert habe, damit kommt man wirklich, wirklich schnell zum Ergebnis. Und man muss so ein bisschen, es gibt Analogien zur normalen Entwicklung. Also man kriegt ziemlich schnell irgendwas hingestellt, aber bis es dann so wirklich fertig ist, da vergeht dann auch noch mal eine Zeit und das merkt man dann.
Wenn ich da mal noch eine Parallele ziehen darf zu früher, zu den Anfängen, was das ja macht, ist, dass die Hürde für mehr Dummies wie uns gesenkt wird. Ich will jetzt nicht anfangen mit damals und so weiter, aber wir haben damals mit Dreamweaver, wir haben HTML-Editor Webseiten gebaut und hochgeladen und so Zeugs, der FTP hochgeladen und sowas. Da war ja, das war eine, das, da muss man sich schon durchbeißen, muss sich immer noch durchbeißen, es gibt auch heute nichts geschenkt, aber die Hürde ist, glaube ich, deutlich geringer heute und man kann eben auch als Normalo, als Nicht-Entwickler, ohne dass man HTML zumindest auf einer ganz grundsätzlichen Basis versteht, viel, viel, viel schaffen und jetzt eben mit diesen Tools noch viel, viel, viel mehr. Es gibt ja, die Zwischenschritte waren ja in den Jahren dazwischen, die ganzen Webseiten-Baukästen, die es alle gibt, biete ich ja selber einen an letzten Endes, aber jetzt geht es halt noch einen Schritt weiter, Prompt, dann ist das Ding online und im Fall von Lovable ja auch gleich gehostet. Das ist auch nochmal ein Unterschied, der, glaube ich, wichtig ist. Du musst es dann nicht runterladen und auf deinen Webserver laden, was ja auch eine Hürde ist wieder, an der man auch scheitern kann, zum Beispiel. Sondern es ist ja sofort, du schickst mir den Link und da ist die Seite, die du gepromptet hast vor ein paar Sekunden und das Ding ist da.
Und wenn man sich den technischen Stress überhaupt nicht geben will, da haben sie jetzt eine smarte Sache gemacht oder habe ich sie jetzt überhaupt erst entdeckt, du kannst jetzt, glaube ich, auch direkt bei denen eine Domain kaufen und dann läufst du halt auf einer richtigen Domain, ja? Also selbst da ist bei mir kurz die Frage, würde ich normalerweise nicht machen, ja? Also ich würde dann immer wieder irgendwie einen Techniker ransetzen, aber wenn man jetzt nur mal rechnet, eine Domain kostet, keine Ahnung, lass 15 Euro im Jahr sein, dafür kann ich noch nicht mal jemanden da irgendwie ransetzen und Lovable werde ich wahrscheinlich jetzt sowieso nicht kurzfristig so schnell kündigen. Also ich hadere selbst da und wenn man technisch noch nicht so weit ist, dann ist das einfach, damit kommt man letztlich ans Ziel. Warum sollte man sich damit aus der Sicht eines Unternehmers befassen? Ich habe das so oft, ja, du kennst mich, ich sprudel vor Ideen und ich glänze im Moment damit, dass ich wenige umsetze und bei Quenten dabei bleibe.
Das ist immer die andere Seite von den vielen Ideen, fürchte ich.
Genau.
Leider Gottes.
Genau. Nichtsdestotrotz ist es immer so bei mir, ich habe eine Idee und bis ich dann, ich sag mal, die Kasse öffnen kann für diese Idee, lass sie noch so einfach sein, lass es nur ein simplen Service sein, steht in 80% der Fälle dann doch wieder ein Programmierer. Also ergo, ich habe eine Idee, die muss in irgendeiner Form realisiert werden, letztlich zu einem Webprojekt, letztlich irgendwie zum Verkaufsprozess. Klar, kann man Digistore und so weiter machen.
Die muss auch intern verkauft werden. Du bist dann, hast du Geschäftspartner und so weiter, ein Stück weit. Du kannst nicht alles 100% alleine entscheiden.
Konzern, ja. Also.
Musst dich absprechen, genau. Das Formular ausfüllen,
genau.
Du Dillen schon intern machen und so weiter.
Ziehst nicht so ins Lächerliche. Es kommt mir wirklich langsam so vor.
Natürlich entwicklungsfähig.
Weit ausholen. Aber man, wo ich diese erste Webseite gebaut hatte, wo ich dir dieses hier AI-CEO-Projekt, was wir hier vielleicht wirklich nochmal ausbreiten werden, da gezeigt hatte, das war für mich, als wenn die Sonne aufgegangen ist, ja, es war dieses Gefühl, ey, hier steckt wirklich das Potenzial, dass man sich von den Technikern, in Anführungsstrichen, jetzt mal grob zusammengefasst, wirklich ein ganzes Stück befreien kann. Und auch, selbst wenn dieser Techniker normalerweise dabei wäre, dann ist das Thema Geschwindigkeit ja noch einmal eine ganze Sache. Ja, eine Webseite, ja, schau dir die Quenten-Webseite an, in dem Design, wie sie da ist, ist eine adäquate Webseite, also eine adäquate, die hat uns mit allem drum und dran 30.000 Euro gekostet. Ja, also ich zähle jetzt hier wirklich alles mit dazu. Wir reden ja hier schon drei Sprachen und extra Grafik erstellen und ein guter Designer dran und so weiter. Das wird man in Zukunft nicht mehr müssen. Also das glaube ich, dass da wird Geld gespart und vor allen Dingen, es kommt Geschwindigkeit hinzu. Und ein Punkt, zumindest bei mir, es macht auch unglaublich Spaß. Also wenn man an etwas baut, ja, man entdeckt gerade irgendwie Lego zum ersten Mal, das ist quasi so wie Lego-Baukasten für Software, Einkommen, Ideen, man gibt einen Prompt ein und man hat kurz diesen Dopamin-Kick, dass man denkt, wow, da ist schon richtig was da, das hätte ich niemals alleine hinbekommen. Also nur, selbst wenn man sagt, okay, das spielt vielleicht jetzt für mich noch nicht so die Riesenrolle und ich sehe jetzt noch nicht so die Einsatzzwecke. Einfach mal mit rumspielen, mal Hobby-Sachen machen, sich mal überlegen, mal so ein bisschen Recherche machen, worauf man Lust hätte und dann mal loslegen. Denn, wie ich sagte, die Möglichkeit der Programmierung, die sind unendlich. Der eine will eine Browser-Erweiterung, der andere will mit Python, also mit irgendeiner Programmiersprache das und das haben und der andere möchte seine Kamera ansteuern für das und das, das geht alles. Ich habe mich hier, wie gesagt, bei meinen umfangreichen Test auf Webentwicklung konzentriert, so ein bisschen auf das Thema APIs, also Schnittstellen und ich sag mal Daten sammeln, Daten ablegen, also ein bisschen Datenbank-Zeug. Hört sich jetzt einmal ein bisschen noch sehr kryptisch an, aber ich will das auch noch in die richtigen Worte fassen. Was habe ich gebaut und ich sag mal bis auf 80% fertig bekommen, alles nicht verkaufbar, ja. Aber um mal einfach so jemandem ein Tool zu geben, hey, hier ist das, hier ist ein Link, fertig, hätte ich hinbekommen. Landing Page Builder. Alleine das muss man sich mal vorstellen. Ich selber habe einen AI-Landingpage-Builder entwickelt. Also das sind so Thema Dopamin. Ja, ich bin auch hier, ich habe jetzt nicht gesagt, baue mir jetzt den riesigen Landingpage-Builder, sondern für einen ganz bestimmten Zweck. Webinar-Landingpages mit Webinar-Jam. Das ist so eine total mega runtergebrochene Sache. Was aber, wenn man so etwas vermarkten wollte, viel sicherer funktioniert, als wenn man so ein allgemeineres Tool vermarkten will. Und man kann erstmal irgendwie klein starten, ne?
Oder 10 parallel. Den Webinar-Spezialisierten, den Event-Spezialisierten, den Software-Spezialisierten und so weiter.
Genau. Also wenn du dir hier Vifugo von Rainer von Massenbach anschaust, das ist irgendwie so das Top-Beispiel für eine Low-Code-Software, die eigentlich nicht viel kann, aber einen ganz speziellen Anwendungsfall einfach ordentlich löst. Also zur Info, das ist auch eine Landingpage-Software, wo man sich noch nicht mal ein Design aussuchen kann. Ja, man kann die Headline ändern und irgendwie einen Satz hinzufügen. Und die Danke-Seite, die sieht auch immer so aus, wie die Danke-Seite aussieht. Da kommt, glaube ich, auch nur ein Video rauf und ein Text. Und Argument ist halt hier, das ist die super-duper optimierte Funnel-Software-Lösung und du brauchst keine 1000 Designs. Also man kann alles irgendwie begründen. Ja, mega weit gekommen. Auch wieder zum Spielen, dieses Thema Firmengründung, das klebt auch schon ewig bei mir drin, ja. Wenn man so etwas anbieten möchte, man sollte eine Webseite haben, ja. Auch dafür mal eben die Webseite inklusive Texte komplett hingestellt, in ein paar Stunden war die Sache da. Irgendwelche Krypto-Projekte, reinweg nur mit jemandem telefoniert, der mir von der Geschäftsidee erzählt hat. Während er telefoniert, dann habe ich das eingegeben bei Lovable, Enter gedrückt und habe ihm den Link geschickt. Ich glaube übrigens, dass genau diese Sachen mega sind, wenn man sowas in seinen Verkaufsprozess einbaut, ne? Indem man Leuten schon mal richtig was vorgefertigt in die Hand drückt. Ich bleibe hier und sowas so wie ein bisschen im vorher Prediction Market, also so Aktienanalyse, Daten sammeln. Das war so das, womit ich ein bisschen rumgespielt habe. Und eine Tennis-Datenbank habe ich auch einmal gebaut. Und wir reden.
Und da reden wir jetzt auch wirklich von Datenbanken. Also nicht nur von dem Frontend, sondern auch die Datenauswertung passiert, macht Lovable auch quasi. Also das Backend.
Das bringt es quasi direkt zum nächsten Punkt hin. Warum habe ich das gemacht? Also auch da war der Gedanke, ich will eigentlich etwas bauen im Prediction Market und ich benötige dafür überhaupt erstmal eine Datenbank, wo die AI vernünftig drauf zugreifen kann, kosteneffizient. Und jetzt kommen wir. Jetzt ist quasi der Teil, wo es um die Tipps geht, wie man so etwas wie Lovable vernünftig benutzen kann und wo man auch merkt, dass man in eine Richtung seine Energie reinsteckt, wo dann ein bisschen was rauskommt. Und zwar Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Das heißt, du hast selber Software gebaut, du weißt, wie lange so etwas dauert und alles drum und dran und am Ende ist es doch größer, als man denkt und so weiter. Wenn man sich aber nur mal irgendeine Software einmal anschaut, so ganz objektiv, dann erkennt man, okay, da gibt es eine Webseite, dann gibt es einen Mitgliederbereich, also irgendwo müssen die Leute sich ja auch einloggen. Wenn es einen Mitgliederbereich gibt, dann gibt es auf einmal eine Mitgliederverwaltung. Wenn es eine Mitgliederverwaltung gibt, auf einmal gibt es unterschiedliche Mitgliederstufen, dass du dann abhängig von diesen Mitgliedernstufen irgendwelche Inhalte machen kannst. Dann gibt es irgendwelche Dashboards. Dann gibt es den Teil, was die Software eigentlich überhaupt macht und darstellt und so weiter. Dann gibt es das Payment-System dafür. Dann gibt es das Affiliate-System dafür. Worauf ich hinaus will, eine Software besteht aus ganz schön vielen Puzzleteilen. Ja? Und ein Begriff, wenn er hier noch nicht bekannt ist, den Techies unter uns ist da definitiv ein Begriff, das ist, den ich hier einpflanzen will, ist das sogenannte MVP, MVP, Minimal Viable Product. Also, beispielsweise, du willst ein CRM bauen. Das ist dann wieder, wenn du da alles mit reinschmeißt, das ist so ein Riesenbrocken. Das wäre jetzt nicht der erste Test, den ich angehen würde. Und auch bei so einem Projekt, und deswegen kam es nur zu dieser Datenbank, um jetzt die Schleife hier wieder zu schließen, da ist die Datenbank ja letztlich nur ein kleiner Teil davon. Und dann fängt man damit an. Und was habe ich gebaut? Ich habe letztlich eine komplette Möglichkeit geschaffen, eine Datenbank zu bauen, wo ich CSV-Dateien hochladen kann und die werden dann hinterher abgelegt und auch sind auch mit gewissen Filtern aufrufbar und in der Tabelle kann man nach gewissen Sachen sortieren. Also die Idee für ein größeres Projekt, aber einfach mal ein bisschen kleiner angegangen. Zum Beispiel, was weiß ich was, AI-Signale für Aktienkauf, ja, würde ich so etwas machen wollen, dann würde ich mich, da gibt es so viele Teilprojekte, ja, wie ich gerade schon sagte, ich will es jetzt nicht nochmal wiederholen, aber es gibt diverse Teilprojekte, aber dann könnte man doch mit einer Sache anfangen und sagen, okay, ich will jetzt ein Vorhersagesystem machen für Kaufsignale für Aktien, dann beginne ich doch vielleicht erstmal nur mit diesem Datenauswertungsteil. Bevor ich mir über die Webseite, über das Login, über den Vertrieb, über irgendetwas so Gedanken mache, sondern suche mir quasi einen kleinen Punkt hier raus und beginne damit. Also das wäre mal eine Sache, die ich mal mindestens beim zweiten Testprojekt anraten würde, dass man sie benutzt bzw. einsetzt. Und auch hier kann man die nächste Stufe gehen und sich fragen, was möchte ich überhaupt für Webprojekte machen? Ich habe gerade Vifuku aufgezählt, weil das so exemplarisch ist für ein total minimales Projekt. Und ich kriege noch immer Provisionen von Rainer, von dieser Vifuku-Software. Ja? Und das Ding macht wirklich nicht viel. Also das ist noch nicht mal ein Landingpage-Builder, das ist also nur, du hast so und so viele Wörter in zwei Textblöcken, die du hier einsetzen kannst und pack hier deinen Videolink rein von YouTube oder Vimeo oder was und hier deinen Digistore-Link rein und das war's. Also es macht nicht viel. Und so ähnlich würde ich auch mal ein bisschen, also es macht nicht viel, das darf man den Programmierern dann immer nicht sagen, es macht nicht viel, aber es ist halt was anderes, wenn ich mir vornehme, mein eigenes LLM ins Leben zu rufen, was auch mit einer Mini-Compute-Power auskommt. Oder ich mache ein Webverzeichnis für irgendwelche Freelancer oder für irgendwelche Events. Ja, deutschemarketingevents.de wäre zum Beispiel so eine Seite, wo man sich vorstellen könnte, ey, kriege ich ziemlich schnell befüttert, kann man ziemlich schnell machen. Also da wäre der Tipp, nicht
ich denke, eine Unterscheidung ist wahrscheinlich Hosting von großen Datenmengen vermeiden. Nämlich mal, wäre wahrscheinlich sinnvoll, weil das dann ins Geld sehr schnell gehen kann. Als Beispiel, also eine Datenbank mit Aktiensignalen ist das eine. Ich glaube, du hast ja Videostreaming als Beispiel, wäre das andere. Wenn ich da gigabyteweise oder terabyteweise Daten irgendwo online haben muss, dann kostet das gleich halt auch Geld. Und dann ist auch das Budget nicht mehr ausreichend. Oder das macht wahrscheinlich dann auch Blauwil nicht mehr als Beispiel.
eine Sache, die Heike und mich doch erfolgreich gemacht hat, war, dass wir bei vielen Sachen auch nicht versucht haben, das Rad neu zu erfinden. Und ich will das hier auch nochmal einpflanzen. Wenn es etwas gibt, was in den USA jetzt gut funktioniert, dann gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das auch in Deutschland funktionieren wird. Also nur diese Sache, dass man mal so ein bisschen schaut, was irgendwo läuft. Übrigens auf der Seite von Lovable gibt es einen Menüpunkt, der heißt Launched, also schon gestartet, schon veröffentlicht, und dort ist auch ein Ranking. Dort sieht man mal, was die Leute mit Lovable machen, und das ist teilweise wirklich beeindruckend. Ich empfehle auch mal auf Webseiten zu schauen, wo man andere Webprojekte kaufen kann. Flipper und Acquire, in Englisch geschrieben, mit A-Q-U-I-R-E. Oder auf der Seite Indie Hackers, also indiehackers.com, und da muss man ganz in den Footer scrollen und dann unter Produkte. Aber das sind so schöne Verzeichnisse, wo man mal so ein bisschen sieht, was haben andere gebaut und hat das irgendwie Aussicht auf Erfolg. Product Hunt wäre auch noch so eine Seite, wo man mal so ein bisschen schauen kann und einfach mal so schaut, so, ey, der macht gerade genau da und damit, ja, mit der Browser-Extension, die Bildzusammenfassung macht für Anwendungsfall XY. Das kann man super als Inspiration nehmen, sich den, also ich sag mal so, wir haben das Thema CRM nicht erfunden bei Quentin, ja. Ja. Etwas zu nehmen und etwas besser zu machen, das ist auch hier ein guter Tipp, den wir hier, glaube ich, geben können, oder Heiko?
Ja, absolut.
So, dann, bevor man seine Zeit verschwendet, sollte man sich, also man sollte, wenn man an so ein Tool wie Lovable rangeht, glaube ich, sollte man sich grundsätzlich die Frage stellen, was mache ich hier überhaupt? Will ich ein bisschen spielen oder will ich dann wirklich von A bis Z die Sache dann auch zu Ende bringen? Und ich habe diese ganzen anderen Tools nicht ausprobiert, oder Manus könnte noch fast in dieselbe Kategorie fallen. Und ich vermute auch, dass Lovable hier, wie gesagt, nicht am Ende der große Gewinner sein wird. Wir beide haben hier schon in Vorbereitung auch gesprochen, dass wir auch denken, dass sich Google dieses Business nicht entgehen lassen wird. Ja. Und mit den AI und Dev-Studios und so, vermutlich sind schon viele Sachen da, und wäre man jetzt nicht so blöd, wie wir es gerade sind, wüsste man wahrscheinlich auch, wie man jetzt sein Hosting verbindet und sein GitHub und dann mit Google fast das Gleiche erzielt. Aber man sollte sich die Frage stellen, wenn man Zeit investiert, weil nachher sind eben doch Stunden und Tage damit draufgegangen, kriege ich es am Ende auch veröffentlicht. Deswegen auch hier, wir hatten es schon ein bisschen vorweggenommen, bei Lovable kannst du dir zur Not einfach die Domain holen. Und ansonsten muss halt so ein bisschen Bewusstsein dafür da sein, dass man eben auch noch andere Techniker hier vielleicht für die letzten paar Prozent dann nochmal mit ins Boot holt.
Okay. Wobei, um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen, das Thema Prototyping, also du nutzt das Ganze, um einen Prototypen für dich selber auch zu machen, ist ja auch ein Schritt, der für manche interessant sein könnte.
Also einer der ersten Sachen, wie ich mich zum ersten Mal damit beschäftigt habe, ganz klar nochmal aus dem Nähkästchen geplaudert, wir sitzen bei Quentin gerade daran, die mega geilsten Dashboards zu machen, und wie so ein Dashboard aussehen sollte, gar nicht mal so schlecht, war ich in der Lage, mit Lovable zu bauen. Das, wie gesagt, ging ja auch alles nicht ganz so schnell, wie man wollte, weil dann, du weißt ja, die Daten sollen dann mal so und mal so angezeigt werden und so weiter. Aber Prototyping, hier ist das, was ich gerne hätte. Liebe Programmierer, baut das mal nach. Auch ein super Ansatz, der unglaublich viel Kommunikation erspart, die Entwicklung hier letztlich volle Granate verlangsamt. Also, mein großer Tipp, Lovable, Thema Vibe-Coding, unter den ganzen AI-Themen, mit denen wir uns hier befassen, meiner Meinung nach mit einer der geilsten. Ja, dieses Thema Agents, klar, mega geil, unvermeidlich, aber dieses Thema so, hey, hier ist uns Affen jetzt das Maschinengewehr in die Hand gegeben worden. Ja! In diesem Sinne,
ich habe noch einen kleinen Rausschmeißer zum Thema Coding. Bei Shopify gibt es einen Einstellungsstopp in der Art und Weise, dass wenn ein Teamleiter Personal einstellen will, muss er oder sie zuerst mal nachweisen, dass das die KI nicht auch kann. Dann erst darf eine Person angestellt werden. Also so viel zum Thema KI. Und um den noch den Bogen komplett zu schlagen, du bist ab nächster Woche in San Francisco an der Quelle. Wir freuen uns auf brandheiße News direkt aus dem Epizentrum in der nächsten Folge, oder? Wenn alles wie geplant läuft.
Schon in der nächsten Folge, und ich habe hier überhaupt nichts zum Setting, zu allen möglichen gesagt.
Viel,
ja,
also viel Erfolg bei der Einreise, by the way.
Ja, klar. Ich bin aber zuversichtlich, dass das alles...
Ist der Anwalt informiert, wann du einreisen musst?
Nein, ich verlasse mich darauf, dass das unglückliche Einzelfälle sind und dass das alles klappen wird. Man darf ja auch nicht vergessen, das sind immer noch Tausende oder ich weiß gar nicht wie viele, Zehntausende pro Tag, die aus der EU dort einreisen. Und ich versuche mal genau dieses Thema aus allem rauszuhalten. Aber ja, San Francisco ab nächste Woche. Warum sitzen wir hier so mit diesem Setting? Das war quasi die Generalprobe, weil meine Mutmaßung ist, dass ich mit diesem ähnlichen Setting, und zwar mit Handy dort, Laptop hier, verbunden mit dem mobilen Netz, Mikrofon in der Hand und allem, übrigens hier mit Cappy, das teuerste Cappy der Welt, glaube ich, also das ist für mich $45,000 Cappy, kann ich jemand anderes mal erzählen, in diesem ähnlichen Setting werde ich auch aus den USA dann von wo aus auch immer hier die Übertragung starten können. Ich besuche dort ein AI-Event nach dem anderen. Ich bin auf der Llama Launch, bin da schon zugelassen auf dem Campus der Stanford University und bin dort so nah dran, wie es kaum ein anderer sein kann, und werde alles, was ich dort an Ideen aufschnappe, hier im Kanal teilen.
Perfekt, also bitte abonnieren, das will niemand verpassen.
Genau, abonnieren, bis zum nächsten Mal, ciao.